willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Behind. Ich hoffe, du bist wie immer gut in die Woche gestartet und ich lade dich wie immer dazu ein, um zuerst im Moment anzukommen und ein paar Mal durchzuschnaufen und so ein bisschen bei dir selber einzuchecken. Heute habe ich wieder ein Interview für dich und zwar mit dem Mauro Lorenz. Hoi Mauro.
Hoi, freue mich, dass ich da bin.
Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Die einen oder anderen haben vielleicht mein Interview gehört, das ich bei dir durfte, also machen wäre jetzt eigentlich falsch, aber dass ich bei dir durfte im Podcast sein, weil du hast ja auch deinen eigenen Podcast.
Genau, ja.
Und so haben wir uns gefunden.
Genau, das war ein gutes Gespräch. Wer es noch nicht gewusst hat, soll es doch mal hören.
Genau, ich wollte sagen. Noch Schleichwerbung, weil dein Podcast heisst ja Mental State of Greatness.
Genau, ja.
Und ja, falls vielleicht, bevor du diese Podcast-Folge gerade noch hören willst, macht es vielleicht noch nicht unbedingt nur Sinn, aber vielleicht ist einfach auch spannend, die Folge, die ich bei Mauro war, auszuchecken und so ein bisschen schon mal zu hören, über was wir dort geredet haben, oder?
Ja, glaube auch.
Genau. Was ich am Anfang gerne mache, ist einfach sehr eine plumpe Frage stellen, und zwar, wer ist der Mauro Lorenz?
Uff, das ist eine gemeine Frage.
Ich weiss.
Ja, eigentlich einfach ein junger Typ, der irgendwie gerne Sachen macht und gerne seiner Intuition folgt und irgendwie die Sachen, die er gerade gerne macht, irgendwie machen will. Und irgendwie einfach, ich bin ein Mensch, der sehr aufs Bauchgefühl lässt. Aber ja, so die Schweizer Antwort wäre, ich bin der Mauro Lorenz, ich bin 22 und ich habe einen Podcast. Ja, aber sonst betrachte ich mich immer so als, ja, einfach einer, der gerne sein Ding macht.
Ja, das nehmen wir so. Ich muss eben auch ein bisschen lachen, weil darum finde ich die Frage immer sehr spannend, weil für viele, also es ist echt so einfach und in dem Moment ist es gleich so, was soll ich jetzt antworten? Eben ausser, ja, ich bin Diana, 25, habe gerne Blumen.
Ja, es ist ja so, man antwortet ja dann eigentlich mit so Titeln, die man irgendwo gekriegt hat durch irgendeine Schule oder irgendetwas, aber ich würde nicht sagen, dass das mich irgendwie beschreibt, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe einen KV-Abschluss und arbeite momentan noch im Büro.
Ja.
Das ist jetzt nicht das, was ich unbedingt bin. Und darum, ich glaube mehr, ich bin so der Typ, der einfach so ein bisschen das macht und gerne macht und gerne irgendwie gute Zeit hat im Leben.
Ja, das finde ich mega schön. Ich finde das immer sehr bereichernd. Dann weiss ich auch die richtige Person vis-à-vis von mir, wenn sie eben nicht sich über ihre Titel definiert. Obwohl das natürlich völlig okay ist.
Logisch.
Aber wir wollen ja heute auch wieder so ein bisschen in ein Tiefgründungsthema eintauchen, obwohl wir das ja beide bei dir im Podcast wie bei mir gleich auch mit einer gewissen Leichtigkeit machen. Die hat sich auch vorhin schon erwähnt, dass du eben deinen Podcast hast. Und bei deinem Podcast ist ja auch so ein bisschen die Mission echte Menschen, echte Geschichten. Wie du auch vorhin gesagt hast, du folgst deinem Bauchgefühl und du möchtest einfach so ein bisschen dein Leben kreieren, dass es für dich stimmt. Und was ich so ein bisschen gemerkt habe bis jetzt generell bei Leuten, ist, dass wenn jemand so, so denkt wie du, das hängt so ein leider, ja, für und Schlusszeichen, aber auch immer so ein mit einem Weckruf und so einem Schicksalsschlag im Leben zusammen. Und über das wollen wir auch so ein bisschen reden. Und zwar hast du auf deiner Webseite ja auch selber, wo du erwähnst, dass eben wo du 7 gewesen bist, deinen Papi verloren hast. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger vom Ganzen, wo wir euch heute ein bisschen eintauchen wollen. Jetzt, du hast ja dann auch nachher dich recht so in Sport orientiert.
Genau, ja.
Wenn wir jetzt einfach so ein bisschen als das eben den Anfang mit 7, weiss ich nicht, oder jetzt kannst du nachher erzählen, eben, wie viel nimmt man von so einer Situation schon war, aber einfach so ein schnell zu sagen, eben, du hast dann nachher dich so ein bisschen in Sport vertieft und jetzt bist du aber auch so ein bisschen wieder draus aus dem. Und,
ja, das stimmt.
Oder? So ein bisschen, und gestaltest jetzt eben dein Leben völlig so nach deiner Intuition. Darum am besten vielleicht mal beim Anfang an, wie fest magst du dich an das erinnern, wirklich mit 7?
Ich kann mich an den Moment oder den Tag sehr gut erinnern, was das Ding ist, dass vorher, also ich weiß nicht genau, wenn normale Menschen so die ersten Erinnerungen haben, aber vorher weiß ich eigentlich nicht sehr viel vor dieser Woche. Ich weiß noch, die Woche, bevor mein Vater gestorben ist, war mein Geburtstag gewesen. Und dort war eine Geburtstagsparty gewesen. Und ich bin dann mit meinen Kollegen dort gewesen. Es hat Kuchen gegeben, ganz normale Kindergeburtstagsparty. Und dann ist mein Vater heimgekommen und ich weiß, dass ich zu ihm gesprungen bin und ihn umarmt habe. Und ich weiß, dass das genau eine Woche vorher war. Und dann weiß ich natürlich noch den Tag selber, wie er war übrigens am Tennisspielen und hatte einfach einen Herzstillstand gehabt, also war nicht irgendetwas sonst dabei. Weiss ich noch, dass ich dort das Telefon abgenommen habe, wo jemand angerufen hat und einfach die Person einfach unbedingt meine Mutter so schnell wie möglich wählte. Und meine Mutter aus dem Haus gestürmt ist, auf die Lenzerei gefahren ist und ein paar Stunden später zurückgekommen ist in die Tränen und gesagt hat, dass der Vater nicht mehr zurückkommt. Und das ist so bei mir so wie ein Stopp. Und nachdem habe ich noch ein paar Bilder von der Beerdigung und mittlerweile ein paar Geschichten, die ich gehört habe. Aber so meine Erinnerung ist das eigentlich so das Einzige, was ich wirklich noch genau weiss. Mhm. Ja.
Danke schon mal fürs Teilen von dieser Geschichte. Aber es ist schon immer, ich finde es schön, wenn man über solche Sachen reden kann, dass es anderen kann Mut machen kann, darüber zu reden. Und es ist sicher nicht immer einfach, wenn man so halt auch bei alten Wunden geht grübeln. Aber was würdest du denn sagen, zu welchem Zeitpunkt hat es dich oder hat es überhaupt eingeholt? Also eben, weil ich denke schon, in diesem Alter hat man wahrscheinlich so die Blitzerinnerungen, so wie du es jetzt sagst, aber hat es einen Zeitpunkt gegeben in deinem Leben, wo du wirklich weißt, dort hat es mich so richtig bewusst eingeholt?
Zuerst will ich schnell anhängen vorher. Dort habe ich noch etwas vergessen. Etwas, was ich mich noch erinnern kann, ist, bei dem Moment, wo die Mutter gesagt hat, was passiert ist, sind meine Schwester, die bedeutend älter, die 8 Jahre älter ist, und mein Bruder, der 6 Jahre älter ist, sind beide im Zimmer verschwunden, die Mutter auch und ich auch. Und ich weiss noch, ich wollte eigentlich brüllen, aber irgendwann konnte ich es nicht können, weil eben, ich es nicht begriffen. Mhm. Aber ja, genau, du sagst es. Noch irgendwann hat es mich dann schon bewusst eingeholt, aber irgendwie so ein schleichender Prozess ist das gewesen. Es ist nicht so greifbar irgendwie. Es hat sich so zwischen dem 13. oder 14. Lebensjahr hat sich dann immer so ein bisschen mehr reingeschlichen, so ein bisschen Fragen sind auftaucht, wie wieso ist es denn passiert oder was ist denn genau passiert und wieso ich und wieso mein Vater und ja, einfach so das Hinterfragen und das plötzlich Begriff, aha, er kommt ja wirklich einfach gar nie mehr zurück, also nicht einfach so in der Ferien oder so. Und das ist dann schleichend gekommen.
Mhm. Und wie war es so gewesen, also wenn du sagst, schleichend gekommen, waren es mehr so die Fragen gewesen, eben so wieso und hinterfragen, eben sicher mal noch mehr bewusst werden, aber so, ich sage mal, gerade wenn wir so ein bisschen weitergehen in der Pubertät, hat sich dort gleich auch noch mal weitergezogen?
Ja, es hat sich sehr lange weitergezogen. Also so mit 14 habe ich es eben nachher das erste Mal so begriffen und das erste Mal auch so angefangen, am Abend einmal so ein bisschen anfangen zu brüllen, weil ich noch nicht checkt, wie es läuft. Und nachher habe ich es aber immer so ein bisschen ignoriert. Und so, ja, das ist doch egal, das geht wieder weg. So.
Mhm.
Und dann ist es aber Sven auch halt immer eine grössere Wut geworden. So ein bisschen hässig war aufs Leben. Und das hat sich dann immer so ein bisschen durchgezogen, so ein bisschen nebenbei. Aber so richtig, richtig, richtig bewusst wurde über das Ganze. Und dann auch ein bisschen reflektiert mit dem abgeschlossen, habe ich auch erst mit etwa 19.
Mhm.
Ja, ja, das ist auch so der grobe Prozess. Das kann man jetzt natürlich abbrechen in so kleine Phasen, wo am Anfang eben einfach so das Merken, dass etwas nicht so ist wie bei anderen.
Mhm.
So, dass die kleinen Sachen so ein bisschen vermissen, nur schon heimkommen und sagen, hey, hoi Papi, weißt du, so die Sachen, die alle anderen irgendwie haben, fragst du dich, okay, wieso habe ich das nicht? Und nachher eben mit 14 bis etwa 16 so ein bisschen die hässige Phase, so ein bisschen, also ich habe es nicht gegen aussen geteilt, vielleicht ab und zu die kleinen Sachen rebelliert habe ich schon auch, aber es war mehr so in mir drin so etwas gewesen, so, Mann, das ist einfach nicht fair. So das kleine Gefühl. Und nachher so mit 17, 18, 19 ist dann so ein bisschen mehr die Phase gekommen, so. Auf der einen Seite habe ich es einmal so ein bisschen als Ausrede gebraucht, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite ist es eine sehr, nicht selbstzerstörend, aber so eine Phase gewesen, wo ich mich angefangen habe damit befassen, aber gleich nicht so richtig und dann irgendwie Ablenkung gesucht habe. Und eine Phase gewesen, wo ich nicht sehr gern und nicht sehr gut alleine sein konnte. Wo ich immer so ein bisschen Menschen gesucht habe, um mich ablenken oder ab und zu mal Alkohol zu mir ablenken. Einfach so Sachen, die man macht. Oder eben Hockey ist natürlich auch ein grosser Teil von dem gewesen, wo mir auch geholfen hat bei dem Ganzen. Ja.
Ja, ich denke, es ist sicher eben gut, dass du das auch sagst, zum Beispiel, dass es eine Zeit gegeben hat, mit, wo es Wut war. Ich habe ja schon viel über die Trauerphase geredet. Und, oder auch zu sehen, dass bei jemandem ist es Wut, bei jemandem ist es ununterbrochen brüllen. Also das hat auch dort zu sehen, dass es so viele verschiedene Prozesse gibt, um das Ganze anzugehen. Und so die Wut aufs Leben zu haben, das ist, glaube ich, völlig normal. Jetzt, was ich noch... Eben, du hast so gesagt, so in die Selbstzerstörungsphase. Wie bewusst ist dir in dem Moment gewesen, dass das alles zusammenhängt? Eben, du hast zwar gesagt, du hast es als Ausrede... Also so ein bisschen als... Ich weiss nicht, du das meinst, man tut sich ja dann so ein bisschen das Opfer...
Genau,
in die Opferrolle rein. Und das habe ich... Also das kenne ich aus Erfahrung jetzt auch sehr, dass man wie alles das Gefühl hat, man hat alle Recht, um alles zu machen, weil man sich so in dieser Opferrolle reintut, was auch für eine Zeit lang völlig okay ist, das Recht hat man auch. Aber wie ist das jetzt so gewesen? Ist das für dein Umfeld bewusst gewesen? Also zum Beispiel für deine Familie oder Freunde, haben die das aktiv mitbekommen? Oder würdest du sagen, ist das mehr etwas gewesen, was du wie mit dir und so deinem Verstand so ein bisschen ausgekehrt hast?
Also ich glaube nicht, dass irgendjemandem bewusst war. Ich habe das eigentlich schon sehr für mich gemacht, aber gerade auch Familie und so, ich weiß nicht mal, wie viel sie jetzt darüber wissen. Aber gerade so, ich glaube, wenn man die Situation kennt hätte, also weißt, wenn ich mit jemandem darüber geredet hätte, wie es in mir eigentlich so abgeht, und dann sie mein Verhalten gesehen hätten, dann wäre vielleicht dem einen oder anderen mal so ein Stern aufgegangen und hätte gesagt, ah, Moment mal schnell, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das Gesündeste, was du da machst.
Mhm.
Aber also es war jetzt auch nicht irgendwie richtig exzessiv gewesen. Es waren einfach immer wieder so kleine Phasen gewesen. Und irgendwann ist es einfach zu einem Punkt gekommen, wo ich muss sagen, okay, jetzt musst du vielleicht hören. Also zum vielleicht sagen, wie es etwa war, so mit 18, wo ich auch immer noch recht gut dabei war im Eishockey, habe ich allein gewohnt. Und ab und zu, wenn ich einfach ein schlechtes Training hatte oder einen schlechten Tag, dann habe ich am Abend ein paar Bier gekauft und habe am Abend ein paar Bier getrunken und bin irgendwann eingeschlafen. Und bin dann am nächsten Tag ganz normal aufgestanden und Zähne putzen, bin in die Schule. Aber ja, es ist vielleicht nicht ganz das Verhalten, wie man sich als 18-Jährige macht, so 2-3 Mal in Woche machen sollte, wenn man Sport betreiben will. Oder auch sonst nicht, ehrlich gesagt. aber ja, irgendwann ist nachher zu einem Abend gekommen, im Ausgang, wo ich recht, ja, also ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern, darf ich glaube so sagen. Ich bin nichts, wo ich stolz drauf bin, aber es gehört zu mir. Und dort habe ich dann im Nachhinein Geschichten gehört von Sachen, die ich vielleicht nicht hätte machen sollen. Das muss ich jetzt nicht genauer sagen, man kann es sich vielleicht vorstellen, aber nachdem war es dann auch so, okay, jetzt lang jetzt.
Mhm.
Und dann habe ich auch Kollegen das gesagt und so, ich glaube nicht, dass ihnen bewusst war, wie ernst, nicht, ich war kein Alkoholiker, aber wie fest es eigentlich ist und mit was es zusammenhängt, aber ich wollte ihnen das sagen, damit irgendjemand weiss und dass ich nicht kann wieder beschissen. Und dann habe ich dann einfach vom einen Tag auf den anderen aufgehört. Also mit so Sachen, mit Trinken und so. Heute habe ich wieder ein ganz normales Verhältnis zu dem Ganzen, aber... Und das war so die Phase, die am schlimmsten war in Sachen so Selbstzerstörung.
Mhm.
Und ja, dort habe ich dann halt schon einfach einmal so wenn ich so Phasen kann, habe ich schon einfach so gedacht, ja, das Leben ist so unfair und wieso jetzt ist das mir passiert? Und dann, der Vater ist einfach davon gelaufen. Das war ein Gedanke, den ich immer wieder hatte. Und nachher ist so, hat so die Spirale angefangen, wo nachher so denkst, ja nein, er ist ja nicht davon gelaufen, er hat ja nicht wollen. Und nachher machst du dich wieder fertig, weil du das gedacht hast. Mhm. Und dann fängt es an.
Ja.
Und in dieser Phase war es am schlimmsten gewesen. Das sind so etwa 4-5 Monate dann ganz intensiv gewesen, so wie ich es vorher beschrieben habe. Bis ich dann einfach gesagt habe, okay, entweder oder. Mhm. Und kannst dann recht gut in den Griff gekriegt, eben auch dank dem Sport, muss ich sagen. Und dank dem guten Umfeld, das ich auch hatte. Obwohl die eigentlich gar nicht, also ich glaube, die meisten, die mich in dieser Zeit kennen, die haben keine Ahnung, dass das jemals passiert ist.
Ja.
Weil man hat es einfach nicht so gemerkt. Ich konnte es einfach irgendwie gut verstecken.
Mhm.
Ja.
Ja, eben. Also danke auch hier fürs Teilen von denen, eben auch mal etwas, wo man vielleicht selber sagt, ja, ist jetzt nicht meine beste Leistung, aber eben schlussendlich gehört immer alles zu uns. Das finde ich mega schön. Und was ich schon spannend finde, ist eben der Aspekt, dass du sagst, die Aussen haben es nicht mitbekommen. Und ich denke, das geht so vielen so. Also darum finde ich es so schön, eben können wir so in einem Podcast über das reden, weil ich denke, eben gerade so in dem Alter, man geht in den Ausgang, man trinkt und es hat auch vieles sehr grosse Normalität, auch bis zu einem sehr grossen Ausmaß, wenn man das einfach so annimmt. Aber ich denke, sehr viele Leute, und da bin ich wirklich überzeugt, tragen in sich innen etwas mit, wo in dem Moment eben dann nicht so ein gesundes Verhältnis ist, gerade noch zum Beispiel mit dem Alkohol zusammen. Aber für einen anderen ist in dem Moment einfach ja Ausgang und ein bisschen trinken. Und darum ist schon, also einerseits auch mega stark, dass du auch hast können merken, so, und jetzt muss ich etwas ändern. Ich denke, das sind Leute, die, also eben jetzt bei dir, wo du wirklich also auch dankbar so für die Stärke, die du gehabt hast, und es auch eben können irgendeinem Kollegen oder so sagen. Ich denke halt, dort schneidet sich wahrscheinlich auch oft zu dem Punkt, dass es die Leute dann wie nicht eingesehen oder niemand haben. Oder? Und ich denke, wie du gesagt hast, ein starkes Umfeld hat, das ist halt in solchen Situationen schon extrem.
Ja, es ist etwas vom Wichtigsten in allgemeinen so Situationen. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass mein starkes Umfeld, also vor allem familienmäßig sehr stark auch mit dem Tod meines Vaters zu hat, weil ja, wir sind einfach sehr eng zusammengewachsen durch das Ganze.
Mhm.
Und was du am Anfang gesagt hast, ist absolut richtig. Und gleichzeitig, also weißt du, das mit, du gehst einfach in den Ausgang, weil du das so machst und du bist halt jung. Und für mich ist es noch so gewesen, wenn du Hockey spielst und du willst gut werden, dann willst du nicht Schwäche zugeben. Oder allgemein als 18-jähriger oder 17-jähriger junger Mann hast du keine Lust zum Übergefühl reden. Du hast keine Lust zum zugeben, dass du traurig bist. Du hast keine Lust, um so Sachen eingestehen. Und du willst erst recht nicht mit Kollegen über das reden. Und das ist einfach nichts, was man macht in einem Hockey-Team. Und dort ist für mich, ich habe mir das wieder eingestellt, dass das so ist, dass ich so die Gefühle jetzt gerade habe und die haben die einfach auf die Seite gedrückt.
Mhm.
Und dann ist halt irgendwann klar, dass sich der Ballon irgendwann aufbläst. Und dann ist er am Abend halt, wie ich gesagt habe, im Ausgang so geplatzt, dass ich Leute, die ich nicht unbedingt wollen verletzen, hässig auf mich gewesen sind, damit es einfach keine andere Option gibt. Und dort wäre es doch schön, wenn man die Weitsicht schon ein bisschen vorher kriegt. Aber irgendwie lernen wir es.
Ja, das finde ich sehr passend beschrieben. Es ist ja so, das Ganze, ob man es jetzt mit Trinken ist, ob es mit verschiedenen Selbstzerstörungssachen sind, schlussendlich schreit der Körper und der Mensch in dem Moment ja nur noch Aufmerksamkeit. Weil eben, wie du sagst, es ist immer extrem schwierig, über die Gefühle zu reden. Und das ist aber auch also auf meinen nächsten Punkt, hast du eigentlich gerade die perfekte Vorlage gemacht, von wegen eben Männer oder vor allem so, eben so 18 junge Burschen nachher noch Eishockey Gefühle zeigen. Es ist ja so, ich finde das sehr ein spannendes Thema. Und ja, du hast es jetzt eigentlich schon angetönt, oder? Es ist etwas, man macht es nicht, man redet nicht über Gefühle. Ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht nur gerade noch mit dem Eishockey, aber ich denke generell bei ja, Jungs in diesem Alter noch mehr, aber ich finde es eigentlich schon noch krass. Und wo halt so für die Unterschied ist, oder, da kann ich jetzt wirklich nicht nachempfinden. Ich kann es wie nicht, ja, kann nichts dazu sagen, weil ich ja nicht mal wie offensichtlich. Und da finde ich schon noch, eben, ich finde das mega spannend. Wir haben auch schon über das geredet, nicht in diesem Podcast, bei deiner Folge. Eben so, dass mir das auch so leid tut, dass das bei den Männern so anders ist. Aber ich weiss, du hast mir dort schon eine gute Antwort gegeben.
Ja, ich weiss nicht. Ja. Ich habe jetzt genau wie das gleiche im Kopf im Fall geglaubt.
Ja,
ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Es ist eben schon auch ein bisschen easy Schuld. Und es ist eigentlich wäre es nicht weit weg. Man würde es eigentlich zulassen. Aber irgendwie haben wir Männer einfach so das Ego in uns, dass wir einfach so das nicht wollen. Das ist einfach, ich weiß nicht, ob es das ironisch oder was, aber wir wollen das einfach nicht. Und irgendwie ist es unsere Schuld, weil es wäre ja da, es wäre ganz einfach.
Ja.
Weil, ich meine, mit Frauen habe ich ab und zu auch Themen angeschnitten. Ich habe nie in Tiefe dem besprochen. Aber auch nachher, nach dem Ganzen, bin dort noch Team-Captain von der U20-Junioren zu Davos. Und dann habe ich mal einen Vortrag gehalten vom ganzen Team über das Thema. Und es ist gut angekommen. Also weißt du, es ist nicht so, dass Männer einfach das nicht können. Oder nicht wollen, sie wollen es nicht. Aber es wäre eigentlich da. Und die Reaktion ist nicht schlecht, wenn du mal etwas Schwaches über dich teilst. Das Gegenteil. Und das ist das, was sie nicht checken. Also, wenn du einmal eine Schwäche von dir zugibst, ist das überhaupt nichts Schlechtes. Mhm. Weil es zeigt nur, dass du eine Stärke hast, dass du das teilen kannst. Und jeder hat irgendwo so eine Schwäche. Und das heisst, immer wenn du Schwäche hast, hast du auch eine Stärke. Und wenn du einfach einmal das würdest teilen, dann ist bei mir bis jetzt immer die Reaktion, dass ganz viele Leute gesagt haben, hey, weißt du, ich helfe dir mit dem, oder hey, cool, hast du das teilt, weil mir geht es mega oft auch so. Und ich habe einfach den Mut nicht gehabt, um darüber zu reden. Und ich glaube, der Mut, um dort einfach mal den ersten Schritt zu machen, ist alles, was es braucht, um nachher zu merken, okay, wow, ist eigentlich ganz easy. Weißt du, es ist so der erste Schritt, wie so vielleicht, wenn mal gehst falsch im Springen, also es ist nur der erste Schritt aus dem Flugzeug raus und nachher fliegst.
Mhm.
Und genau um das geht es, dass einfach der Mut hergestellt wird, dass man Sachen mal ansprechen kann. Und ich verstehe, dass Männer nicht 24-7 über Sachen reden wollen. Das will ich heute auch noch nicht. Aber in gewissen Situationen wäre es vielleicht auch förderlich, dass man schnell jemandem etwas sagt und dann kann man es auch abhaken und dann haben wir es auch abgeschlossen. Sonst ist es immer so ein Rucksack, wo irgendwann halt schwerer wird. Und ja, das ist halt auch so der Grund, wieso ich jetzt so Sachen teile. Nicht, weil es mir mega Freude macht, um darüber zu reden, aber
ja,
ich glaube, der erste Schritt braucht es einfach.
Ja, eben, das ist, was ich da aber gesagt habe, und mir ist auch klar, ich finde auch wichtig, vor Augen zu sehen, dass Mann und Frau trotz jeglicher respektvoller Gleichberechtigung, finde ich, gleich, es sind zwei unterschiedliche Geschlechter und das hat auch also seine Richtigkeit, dass eben auch Männer, eben wie du sagst, nicht 24-7 darüber reden und anders dürfen sich verhalten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, oder von dem, was ich weiss, dass Männer auch einfach mal so können zusammen abhängen und nicht darüber reden und sie fühlen sich gleich supported. Also weißt du, dass es schon ein bisschen anders abläuft, das ist mir schon auch klar. Aber eben, ich finde es mega schön und ich glaube, so der Wandel ist jetzt auch immer wie mehr so ein bisschen da, dass auch Männer diese Seite so können zeigen und ich finde vor allem, man muss es ja nicht immer gerade wie soll ich sagen, es geht ja einfach mehr darum, dass wenn du die Person, die jetzt vielleicht zulässt und ein Mann ist, wenn man einfach auch merkt, jemandem im Umfeld geht es vielleicht nicht gut, dass man als Mann mal so kann sagen, hey, irgendwie ist alles okay bei dir und eben darum finde ich es schön, dass Leute wie du auch die Seite können zeigen, weil ich glaube auch, wie du sagst, gerade mit dem Vortrag, es ist ja immer so, ich rede ja, ich muss es den Leuten auch wieder sagen, es ist ja für mich auch nicht nur immer Judy Hudi, wenn ich da alles von mir teile, gerade in einem Podcast, aber ich merke einfach, und das ist ein Phänomen, das ich auch sonst so in der Online-Geschichte im Moment mega gesehen habe, umso ehrlicher, dass man ist, umso mehr kommt man wie zurück über. Und ich glaube halt eben auch, umso mehr, dass du sagst, hey, das ist meine Schwäche gerade, das beschäftigt mich. umso mehr kannst du eigentlich, kommst du wie die Leute an, weil sie merken, aha, ja, ich empfinde eigentlich auch mich auch so und er hat es jetzt voll angesprochen, ist noch spannend und so. Und dann das nächste Mal sind vielleicht sie, die es können ansprechen. Und darum denke ich auch, es ist ganz wichtig, dass es so Leute gibt, die so ein Beispiel vorangehen und man sich halt ein bisschen anschubst, weil ganz ehrlich, die meisten Männer, je nachdem wie man aufwächst, weil wenn man noch wieder eine Generation zurückgeht, man ist sich ja auch einfach nicht gewöhnt.
Genau,
und ja. Und das ist ja eigentlich, das macht ja niemand, habe ich das Gefühl, böswillig, sondern es ist einfach so ein bisschen die Evolution von der Geschichte, vom Mensch, dass es einfach so das starke Geschlecht ist und dann das, ja.
Ja, du hast jetzt viele gute Sachen gesagt. Vor allem am Anfang habe ich eine Spannung gefunden, wo du gesagt hast, Frauen und Männer machen das halt einfach unterschiedlich. Weil, ja, es ist ja so. Ich glaube, wenige Männer brauchen ein 2-Stunden-Gespräch über das. Mhm. Ich glaube, wenn so Männer zusammen sind, dann ist es mir immer so, hey, ich bin einfach mega im Loch. Und dann sagt er vielleicht noch 3 Sätze und dann sagt er, hey, dann sagt der andere, ja, im Fall, das ist okay. Und dann machen sie einen Witz und dann lachen sie. Und dann ist es aber auch schon geritzt, weißt du. Und ich glaube, darum verstehen sich Frauen und Männer in diesem Thema vielleicht nicht ganz wirklich. Immer.
Das stimmt.
Aber das müssen sie ja nicht. Jeder hat das in den eigenen Weg. Aber den Weg zu finden, ist wahrscheinlich das Ziel.
Ja.
Und nachher, das, was du gesagt hast, mit dem Starken, das war bei mir auch sehr extrem gewesen, weil jemand hat mir erzählt, das ist nur etwas, was ich aus einer Geschichte weiss, dass am Tag vom Tod von meinem Vater, wo alle bei uns daheim brüllig waren, dann sind ich aufgestanden und gesagt, hey, Mami, wir schaffen das. Und dann sage ich zu der Person, die mir die Geschichte erzählt hat, gesagt, so, jetzt muss ich stark sein, dass die Familie zusammenhält. Und das habe ich als 7-Jährige gesagt. Und das sage ich nicht, weil ich mich jetzt mega gut fühle wegen dem, aber das zeigt so ein bisschen, dort hat es bei mir so ein bisschen angefangen. Ab dort habe ich für mich so wollen, stark sein, dass meine Mutter jemanden hat, weiss ich auch nicht. Weißt du, das hat so abgeht im Kopf von einem Kind, von einem Mann. Und darum ist für mich dann auch so ein rechter Konflikt geworden, später, glaube ich, mit 14, wenn alle anderen schon abgeschlossen haben mit dem Thema. Um dann plötzlich einkommen und anfangen zu erzählen von dem.
Ja.
Weil alle anderen haben gerade so im Leben wieder etwas. Also weißt, sie sind gerade so drüber weg. Und ich check sehr schön, so 7 Jahre später.
Ja.
Und dort war für mich dann auch so ein riesiger Konflikt gewesen. Aber hey, ich bin doch der Stark. Und gleichzeitig ist dann die Leichtigkeit von der Kindheit so ein bisschen verloren gegangen. Und dann einfach dort ansitzen für mich selber und dann irgendwann sagen, okay, dass ich jetzt mal die schwache Phase habe, ist überhaupt nicht schwach. Es ist genau gleich stark. Es gehört genauso dazu. Und ja, dort hast du es glaube gut beschrieben vorher. Ja,
ja, also es ist, auch das, was du beschrieben hast, ist ein mega klassischer Fall von, also gerade bei Kind, das weiss man auch, das ist etwas, was wir in der Ausbildung thematisiert haben, Kinder haben immer gerade das Gefühl, sie sind verantwortlich für etwas. Und das ist auch wirklich recht, also das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen. Ob sich jetzt zum Beispiel Eltern streiten oder eben wenn so etwas passiert mit einem Verlust von jemandem oder jemand wird krank. Kinder haben wie automatisch das Gefühl, es könnte ihre Schuld sein. Ich bin jetzt keine Kinderpsychologin, ich kann jetzt wie nicht die Fachbegriffe oder Erklärung dazu geben, aber das ist so etwas, was ich sicher schon viel gelesen habe so in diesem Bereich. Und darum ist es wirklich so, gerade vielleicht noch bei Männern, also Buben, wo so etwas passiert, noch mehr extrem. Und das ist auch etwas, wo man, es ist normal, aber wo man auch wenn so etwas zum Beispiel in einem späteren Alter passiert, dass man auch darf anerkennen, es ist nicht meine Aufgabe, um die starke Person zu sein. Also ich würde jetzt mal behaupten, wo das bei uns so war, mein Bruder hat automatisch auch die Rolle eingenommen bei uns in der Familie, so der stark sein, aber eben irgendwann holt es einem den gleichen und das darf auch sein, weil eben man muss es ja nicht, aber ich glaube, es ist ein bisschen automatisch, dass man es macht, das ist auch nicht schlimm, aber auch da wieder zum wirklich sehen, man kann sich auch ja, dieser Verantwortung dann irgendwann wieder mal ein bisschen rausnehmen und sagen, okay, ich habe jetzt die Rolle eingenommen, wieso immer, ich kann das in dem Moment, habe ich es wollen, aber eben, ich muss nicht.
Ja, ich denke, dort ist es auch ein bisschen evolutionsbedingt. Ich glaube, wenn früher irgendwie der Leader von einem Clan gestorben ist, dann sind sowieso alle anderen Männer dann, die Verantwortung übernehmen und dann wollen das weiterziehen. Und ich glaube, eben für den Umbruch ist dann auch wichtig, dass man den Instinkt hat, aber irgendwie nachher das Bewusste dann mal mit dem ganzen Thema abschliessen und auch mal auf sich selber schnell schauen, wie geht es mir eigentlich mit dem Ganzen, ist genauso wichtig, damit man die Verantwortung überhaupt kann gut wahrnehmen. Also, aber gleichzeitig glaube ich schon, dass es auch so ein bisschen Intuition, Instinkt ist, wo in den Männern halt so ein bisschen einprogrammiert ist, wo auch fürs Überleben wahrscheinlich früher wichtig war.
Ja, das ist definitiv so. Jetzt, also ein Thema, das wir jetzt eigentlich noch nicht angesprochen haben, weil eben du hast ja, zum noch mal ein bisschen zurückgehen, in dem Moment, wo du gemerkt hast, so, jetzt muss ich etwas ändern, hast du das eben gut können, selber, so wie ich das jetzt ein bisschen verstanden habe.
Ja.
Jetzt, eben, ich spreche das ja einmal sehr offen an, so ein Thema, wenn jetzt jemand aber merkt, ich schaffe es wie nicht selber, aber eben das ist jetzt bei dir etwas, also so halt sich Hilfe holen, in eine Therapie gehen, sind das Sachen, wo du dir überlegt hast, sind das Sachen, wo ja, wie stehst du schon zu dem, oder was sind so deine Erfahrungen, auch so ein bisschen vielleicht als wieder Mann, wie geht man, ich habe das Gefühl, es ist auch nochmal so eine Hürde mehr, dass man vielleicht unter seinen Kollegen machen kann, sagen, hey, im Fall, ich gehe mit dort und dort reden oder so, weiß auch nicht, um dazu zu stehen, hast du dort auch ein bisschen Erfahrungen machen.
Ich bin nie so in einer Therapie gewesen. Haben wir ehrlich gesagt auch nie gross Gedanken darüber gemacht. Wenn ich mir einmal kurz Gedanken darüber gemacht habe, haben mich das Wort Psychotherapeut irgendwie ein bisschen eingeschränkt. Dass ich mich dann gleich, also das ist wirklich nur ganz kurz einmal in meinem Kopf gewesen, aber nie viel. Für mich ist, ich habe damals noch eine Mentaltrainerin gehabt für den Sport eigentlich, wo dann auch ab und zu mal über das geredet wurde. Und zusätzlich hatte ich einfach das Glück, ein sehr gutes Umfeld zu haben. Ich hatte damals auch noch eine Freundin, wo ich angefangen habe, über das Thema zu reden. Sie hatte eine sehr coole Familie, wo ich auch wieder ein bisschen darüber reden konnte. Zusätzlich auch meine Familie, wo ich immer noch sehr eng zusammen bin und wir über alles reden. Und meine Kollegen. Aber auch eine ganz wichtige Rolle hat damals auch mein Trainer gespielt, was ich heute noch sehr schätze. Ich kann es heute noch sehr gut mit ihm. Ich habe mit ihm über alles reden. Und er hat auch gerade dort umeinander, wo das passiert ist, seine Mutter verloren gehabt. Und wir haben zum Teil einfach 2 Stunden lang über diese Themen geredet. Und beide haben mal Tränen in den Augen gehabt. Und das war für mich eine sehr wichtige Persönlichkeit, fast so mentormässig, nicht nur im Sport. Auch als Mensch hat er, ich konnte ihm immer anrufen, jede Stunde am Tag. Und dort haben wir ganz offene Gespräche führen. Und das war eigentlich fast schon therapiemässig, ehrlich gesagt. Aber er war eben auch der, wo ich mal nach einem schlechten Spiel zu ihm ins Büro bin, er hat gefragt, hey, was ist los gewesen? Und ich irgendwie habe angefangen, mit meinem Vater zu reden. Hat er mich angeschaut, hat aber dann auch ganz ehrlich und offen gesagt, hey, jetzt brauchst du es einfach als Ausrede. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Und für mich dort einfach mal so den Spiegel vor mir zu haben, um so zu merken, hey, Scheiße, das stimmt. Das hat eigentlich nichts mit dem zu tun. Wieso komm jetzt mit dem Thema? So das ehrliche Feedback war auch wichtig gewesen. Und so, ja, er hat auch oft einfach nur getröstet und zugelassen und gesagt, wie es bei ihm war, aber halt auch mal gesagt, hey, los, jetzt machst du gar nichts mehr, was irgendwie Sinn macht. Und so ein bisschen die Mischung aus Ehrlichkeit und Empathie ist sehr wichtig in dieser Zeit. Ja.
Ja, das ist natürlich, eben denke jetzt mal, gerade so in deinem Rahmen macht das mega Sinn und klingt auch mega, also es ist mega schön, hast du so einen Mensch gehabt. Und eben, ich denke, es zeigt dir ja auch wieder, bei dir hat es jetzt halt gerade glücklicherweise so gepasst, dass du den Trainer so gehabt hast. Aber eben, ich denke, ob jetzt der Trainer oder was für eine Form von Therapie oder einfach jemand externes, wo man auch noch so einen Bezug hat. Ich denke, halt, das ist eben etwas, wo, wenn man jetzt das Glück nicht hat, gerade so mit vor allem Umfeld oder auch eben so im Sport so involviert ist, dass man dort einen Trainer hat und so eine enge Bindung, dass ja du auch eben findest, das ist das, was dir bleibt, so jemand hatte, wo dir so mentormäßig zur Seite gestanden ist, und das kann ich wirklich halt nur empfehlen, wenn man es jetzt nicht auf dem Weg hat, halt sonst, eben, es kann ja egal, was für eine Form, du hast eben gesagt, eben, Psychiater oder Psychologe, das sind immer so ein bisschen, das kann einem abschrecken, aber es gibt ja so viele Möglichkeiten.
Ja, und du findest so Menschen. Also ja. Und wahrscheinlich gibt es die auch schon in deinem Umfeld, das ist einfach noch nicht so klar.
Ja.
Wenn du es willst, dann findest du die Menschen. Mhm. Und wenn du mal angefangen hast, dann wirst du merken, wie gut es dir tut und du wirst noch mehr finden.
Ja.
Ich habe immer das Gefühl, das Leben gibt schon deine Ressourcen, die du brauchst.
Mhm.
Und ich hatte Glück, ja. Andererseits hat es wahrscheinlich in dem gleichen Team auch Leute gehabt, die mit dem Trainer nicht über so Sachen geredet haben, nicht weil er es nicht hätte wollen, sondern weil sie es einfach nicht wollen.
Ja.
Und von dem her, es ist am Schluss schon auch bei dir wieder, um dort ein bisschen den ersten Schritt zu machen. Mhm. Ja, und da bin ich einfach schon auch, das Machen ist immer wichtig, um am Schluss, kannst du noch so viele gute Sachen glauben, aber am Schluss musst du einfach noch den einen Schritt machen, der meistens der grösste ist und am meisten Mut braucht. Und dann merkst du einfach, es ist wie beim, wo man es vorher hatte, beim Abschliessen. Du musst einfach den ersten Schritt machen und dann merkst du, du fliegst wieder.
Genau. Ja, also das finde ich schon eigentlich sehr treffend. Das ist ja das, was man dann eben irgendwann so merkt, du kannst auch nicht erwarten, dass alle, dass es dir einfach Hilfe geboten wird und dass es dass dir plötzlich aus heiterem Himmel besser geht. Also das glaube ich halt eben, dass es auch irgendwann den Punkt braucht, dass du auf die Leute zugehst. Es gibt wahrscheinlich, wie du gesagt hast, viele Leute, die mit denen kannst gut haben, aber das Problem ist, und ja, die Hürde ist wirklich, es muss von dir aus kommen, damit du auf die Leute zugehst. Und ich denke, das ist sicher etwas, wo man einfach dort muss. Eine ist, wie du gesagt hast, es braucht so viel Überwindung, ich kann das so gut nachvollziehen, eben wie so aus dem Flugzeug rausgumpen beim Fallschirmspringen, aber der Moment nachher, wo es einem zurückgeht, ist ja so viel.
Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist ein grosser Punkt gewesen, wieso ich ab und zu getrunken habe, weil ich habe irgendwie vielleicht irgendwo gehofft, dass jemand merkt.
Ja, ja.
Eben. Also jetzt, wenn ich das so im Nachhinein betrachte. Das
ist eben die Aufmerksamkeit, die man ja dann sucht, genau. Unbewusst.
Ich habe einfach irgendwie wollen, dass jemand merkt und sagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Mhm. Weil ich einfach nicht genug Mut hatte, um meine Hand auszustrecken.
Mhm.
Und wenn ich irgendjemandem den Mut geben kann, umso wichtiger. Aber ich meine, heute, es ist so einfach. Du kannst sogar auf Instagram irgendjemandem schreiben und dann gibt es vielleicht irgendetwas. Oder du kannst, es gibt so viele Möglichkeiten. Und gerade in der Schweiz, wir leben in einem guten System, es gibt überall Ansprechpartner. Und ja, den Mut wünsche ich wirklich Menschen, die jetzt gerade vielleicht eventuell so etwas haben.
Ja, das ist, das kann ich sehr gut so bestätigen oder unterstützen. Und wir haben ja das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass man dann irgendwann im Leben das einfach muss hinter sich lassen, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben eben beide die Erfahrung mit Verlust gemacht, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du eben sagst, was mache ich jetzt daraus? Und ich denke, wir haben uns beide unabhängig voneinander dafür entschieden, dass wir das Schicksal wollen, als so wie auch Geschenk, so tue ich es auch manchmal halt ein bisschen betiteln, mitzunehmen fürs Leben und etwas daraus zu machen. Und so ein bisschen bei dem Punkt möchte ich jetzt auch noch schnell so ein bisschen eben so das hinter uns lassen, das, was wir jetzt besprochen haben, was sicher mega schön ist und wertvoll, wenn wir das ab und zu wieder machen, teilen, auch für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind. Und jetzt ist aber eben, wie du vorhin gesagt hast am Anfang und auf deiner Webseite gelesen habe, du bemühst dich stets positiv zu bleiben. Und genau, hast du das eben auch so ein bisschen, dein Leben, du weißt, was für eine Wichtigkeit dein Leben hat und wie du es gestalten willst. Und ich möchte eigentlich noch so ein bisschen in das eintauchen, was machst du jetzt, so Stand heute, um so die Positivität beizubehalten? Ja.
Darf ich noch schnell sagen, wie es bei mir gelaufen ist, dass ich es eigentlich nachher dann können hinter mir lassen
konnte. Ja, sicher.
Weil das ist, glaube ich, noch wichtig. Also ich bin dann nachher auf Schweden gehen Eishockey spielen und ich bin gerade so in dem Prozess drin gewesen, wo ich es abgeschlossen habe. Mit dem, also wo ich nicht, noch nicht abgeschlossen, wo ich halt das Ganze hinter mir lassen habe. Und nachher bist du einfach mal allein. Also in einem anderen Land mit anderen Menschen, andere Sprache, du kennst niemanden. Du merkst einfach so, ich bin nicht gerne allein. Und dann bist du wie gezwungen, um mal zuhören auf dich selber. Und so, was war eigentlich so gewesen. Und dann habe ich sehr viel angefangen aufzuschreiben. Ganze Notizbücher voll, wie ich sein will als Mensch, was dort alles passiert ist und so weiter. Und das ist halt auch etwas, darum habe ich es auch so erzählt, was ich jetzt probiere, um noch ein bisschen mitziehen.
Yeah.
Ich mache es zwar nicht mehr so alltäglich, aber wenn ich wieder merke, es ist wieder ein Thema oder irgendetwas läuft nicht wie geplant, dann sitze ich noch an, habe immer noch mein Notizbuch, das ich glaube noch das Gleiche, wo ich dann reinschreibe, was genau los ist, und dann merke ich plötzlich, okay, es ist echt gar nicht so wichtig. Weil dann hast du es plötzlich auf Papier und du merkst, ja, es geht wieder weiter. Und, oder du findest irgendwie eine einfache Lösung. Das ist etwas, was ich mache. Dann ist Sport, finde ich einfach auch immer noch ein riesiger Ausgleich für mich. Ich merke, wenn ich den ganzen Tag nichts mache, dass es mir oft schlecht geht. Aber wenn ich dann einfach mal, auch wenn es regnet, rausgehe und jogge, und dann habe ich plötzlich wieder so eine Erfüllung. Oder einfach mal, ja, wenn ich einfach mal dort sitze, einen Kaffee trinke und einfach mal nichts mache, einfach mal so ein bisschen die Natur beobachten und mal merke, hey, wie schön ist es eigentlich da. Und also kleine Sachen, so, ja, ich meditiere dann ja ab und zu, aber es sind einfach, ich merke relativ gut momentan, was brauche ich in welchem Moment. Am Anfang ist so recht zwanghaft, jetzt muss ich noch das, jetzt muss ich noch das, jetzt muss ich noch das machen gewesen. Und nachher mit der Zeit merkst du eigentlich, ja, gut, mach einfach das, was jetzt gerade für dich passt. Du musst nicht, weil du ein YouTube-Video siehst mit dem Morgenritual, immer das machen. Ja. Weil das ist dann wieder zwanghaft.
Ja.
Aber du musst für dich so ein bisschen das finden, was sich gerade gut anfühlt. Und gut anfühlen ist nicht nur das, was jetzt gerade am einfachsten ist. Das wird oft verwechselt. Sich gut anfühlen ist oft auch das, was vielleicht momentan gerade am schwierigsten ist. Aber nachher fühlst du dich dann gut. Das ist wie beim Joggen, wenn es regnet, habe ich keine Lust.
Ja.
Und ich gehe auch nicht gern. Aber wenn ich zurückkomme, dann fühle ich mich super, weil ich es gemacht habe. Und dort sind so die kleinen Sachen, ist für mich so die Mischung aus Glück, Selbstdisziplin und Intuition, die für mich so den goldigen Cocktail am Schluss gibt. Ja, so mache ich es eigentlich momentan. Probiere es. Es klingt nicht immer, aber ich probiere es.
Das ist mega schön und eben klar, das ist, also ich finde ja gut, dass du dort angehängt hast, dass es eben so in dem Moment, wo du allein gewesen bist, dass das ein der Ursprung dann war, um jetzt das ein so weiterzuziehen. Und was ich wirklich noch ganz, darum habe ich müssen schmunzeln oder lachen, ist so, dass du gesagt hast, eben nur weil du in einem YouTube-Video siehst, das Morgenritual. Das finde ich auch wieder so eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Eben, du kommst an den Punkt, wo du denkst, eben jetzt, ich will etwas ändern, ich will bewusster oder mich mehr Zeit nehmen für mich, und dann fährst du aber auch das, kannst du eben einfach krampfhaft machen.
Genau, ja.
Und ich finde es mega schön, dass du gesagt hast, wirklich reinzuhören, was brauche ich jetzt. Und ich habe das wirklich, das war für mich auch ein mega Prozess gewesen, um das anerkennen, zu sagen, ja, zum Beispiel meditieren mache ich auch gerne und ich mache es fast jeden Morgen. Also es gibt Morgen, da habe ich einfach Lust, coole Musik in Kopfhörer zu tun und ein bisschen abzuschaken, weil ich in dem Moment das Gefühl habe, ich brauche das. Oder einfach so das Vertrauen mit der Zeit zu haben, du musst nicht XY seine Sachen übernehmen, sondern lass dich inspirieren und lass wirklich auf dich. Und für das braucht man aber eben oft auch Zeit ein bisschen für sich. Lass wirklich auf dich, was tut dir gut. Du musst nicht eben meditieren, Yoga machen, weiss doch auch nicht was machen, um so bei dir zu bleiben und so bewusst zu leben, sondern es darf in dieser Form sein, wie es für dich stimmt.
Ja, weil am Schluss, es ist ein endloser Weg, glaube ich, wo immer wieder die Richtung ändert. Und ich bin sehr ein, nicht impulsiv, ich ändere meine Meinung relativ schnell. Also ich kann heute mega begeistert für etwas am Morgen überhaupt nicht.
Ja.
Und dem so nicht nachzugehen, ist zum Teil schwierig, weißt du. Aber gleichzeitig, eben, irgendwo hat es mal angefangen bei mir, dass ich mich mit so Themen befasst habe und dann am Anfang habe ich es gar nicht so richtig wollen, weil ich denke, ja, nein, was ist für ein Zeich? Und nachher irgendwann fährst du an und dann merkst du, okay, es fühlt sich eigentlich gut an. Und dann kommt eben der, was du gesagt hast, was einfach willst, wie übertrieben, was zu zwanghaft machst. So, ich mache jetzt das, weil es tut mir gut. Dann tut es dir wahrscheinlich nicht gut. dann steckst du zu viel Energie rein.
Ja.
Am Schluss muss die Energie fließen.
Ja.
Und dort habe ich ein sehr schönes Erlebnis gehabt. Das war letztes April gewesen. Bin ich auf Regensburg in Deutschland in ein Zen-Kloster, also ein Kloster, ist eigentlich so eine normale Wohnung, wo drei Mönche wohnen und sehr viel meditieren und einfach das Mönchenleben machen. Und ich bin dort hin, um einen Meditation-Retreat machen, 4 Tage. Und ich bin so mit dem Gefühl dort an, hey, ich gehe jetzt dort an und wenn ich zurückkomme, bin ich noch erfüllter und bin noch glücklicher und habe mega viel über mich selber gelernt. Ja, mit diesen Erwartungen bin ich gegangen. Ich bin am Donnerstagabend angekommen. Es war wirklich ein strenger Tagesplan. Wir haben insgesamt 8 Stunden am Tag meditiert und meine Beine haben wehtun. Und das war dann der Freitag. Und dann irgendwie am Samstagmorgen bin ich dort gesessen und dann einfach so gedacht, was mache ich eigentlich da? Und habe für mich wie so gemerkt, ich brauche das gar nicht. Und weißt, es war super, dass ich dort war. Ich würde sofort wieder gehen. Es sind coole Typen. Wie heisst es? Zen Center Regensburg, wenn es euch interessiert. Aber ich bin einfach dort gewesen und gemerkt, okay, ich muss auf mich selbst hören. Also weißt, ich muss jetzt nicht ihre Art von Meditation machen, wenn es sich bei mir nicht gut anfühlt. Mhm. Ich muss jetzt nicht da sitzen und den ganzen Tag das machen, wenn es sich bei mir nicht gut anfühlt. Und ich bin nachher dann, anstatt am Sonntag, bin ich am Samstag schon gegangen, habe einen Brief hinterlassen und bin einfach davor, weil es ein Silent Retreat war und dachte, ich lasse die anderen in Ruhe, ich gehe einfach. Und bin dann so im Zug gesessen, wo noch 6 Stunden gegangen ist, habe wieder sehr viel aufgeschrieben. Und dort habe ich für mich gemerkt, also, du musst nicht. Du musst einfach nur auf dich selber hören. Und das ist die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe. Und gleichzeitig bin ich ja dort mit so einer riesigen Erwartung und ich habe etwas gelernt, aber völlig etwas anderes. Mhm. Wie es, glaube ich, so viel ist im Leben. Aber eben, was ich gelernt habe, war, hey, es muss nichts zwanghaft passieren. Wenn etwas passieren soll, dann passiert es. Mach einfach dein Ding. Mhm. Wichtig ist, dass du deine Sachen machst und zum Schluss ist aber auch ein bisschen Vertrauen.
Mhm. Wunderschön. Ich glaube, das ist eine perfekte Abrundung von dem Gespräch, das du so gerade zusammengefasst hast. Ich wollte gar nichts dazu ergänzen, dass das wirklich ein sehr schön beschrieben und ich denke, dass die Leute einfach so nachwirken. Und ja, bevor ich dann zu meinen Abschlussfragen komme, habe ich mich einfach mega bedanken für deine Offenheit. Eben, es ist nicht immer angenehm, so in die Vergangenheit zu grübeln, aber ich finde es immer wieder schön, wenn sich die Leute so öffnen, mit dem Wissen, dass man anderen wieder Hoffnung machen oder Mut machen kann. Und genau darum für das schon mal meine Dankbarkeit. Und wer meinen Podcast mit mir kennt, weiss, dass ich am Schluss auch immer die Frage stelle, für welche 3 Sachen du jetzt in deinem Leben gerade dankbar bist.
Das erste ist bei mir Familie. Das ist über allem. Das zweite ist einfach so das Gefühl zu haben, dass ich einfach so, wie ich jetzt bin, ist für mich völlig in Ordnung. So die Einsicht. Und das dritte ist Kaffee, ich habe mega gerne Kaffee.
So schön. Ich liebe die Frage, ich finde die so toll. Ja, schön. Das muss ich auch nicht anfügen. Danke für die 3 Punkte. Jetzt, gibt es noch irgendetwas, was du jemandem, der zulässt, willst sagen? Gibt es irgendein Buch? Gibt es irgendetwas, wo weiß ich auch nicht, noch findest, das muss ich noch loswerden? Oder sonst einfach, wo können dich die Leute finden? Wo können sie mit dir connecten?
Also was ich zuerst noch will sagen, ist, ich will auch noch dir Danke sagen, weil ich hätte das, was ich jetzt hier alles geteilt habe, wahrscheinlich nicht allein geteilt. Also es braucht auch immer jemanden, der ein bisschen den Schupf gibt. Und sonst schreib mir doch einfach auf Instagram, da bin ich am meisten, Mauro Lorenz Bodenstrich. Und ja, wer will, darf doch gerne auch mal in meinen Podcast hineinhören, wenn man das sagen darf. Und sonst, nein, mach einfach dein Ding und wäre glücklich, das ist alles, was ich will. Ein bisschen mehr lachen ist schön.
Genau, ja, das finde ich auch. Ja, eben, danke und ich bin gerne die Person gewesen, die dir den Schub gegeben hat. Und ja, ich würde sagen, wir rappen das so ab und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Der regnerische Tag, vielleicht gehst du noch gut joggen, ich weiss nicht.
Mal schauen.
Und ja, alles Gute drin und wir hören uns.